Und das ist so ein lustiger Moment, die Situation, wo einfach irgendetwas passiert ist, wo dich so tief zum Lachen bringt. Ich möchte mich noch erinnern, es wird jetzt auch 12 Jahre gewesen sein, habe ich mal so einen Moment gehabt, wo in einer Gemeinde, am Gemeindewochenende, wo wir als ganze Gemeinde miteinander weg waren, haben wir die Freaks at Works Film gezeigt. Das ist so eine Produktion, die wir gemacht haben als Jugendgottesdienst damals. Und wir haben das dort nachher gezeigt. Und ich möchte mich noch erinnern, wie es Barbara Marti so dermaßen vertätscht hat ab dem Film. Die hat so gelacht. Sie hat eigentlich müssen am Christoph erzählen, was da gerade passiert im Film. Aber sie hat einfach nicht mehr können, weil sie so hat müssen lachen. Es sind ihre Tränen runtergelaufen in dem Moment. Und sie hat einfach nicht mehr können. Einfach so ein lustiger Moment. Kennt ihr so einen Moment? Könnt ihr euch an so etwas erinnern? Und kennt ihr auch den Frust, wenn ihr probiert, den Moment jemand anderem zu erzählen? Irgendwie geht es nicht, um diesen Moment wieder so zum Leben zu bringen, wie du es erlebt hast. Du selber fängst schon wieder an lachen, wenn du nur daran denkst, wenn du es probierst, deinem Gegenüber zu erzählen. Und es kommt einfach nicht an bei dieser Person. Du, bei dir kommen alle Emotionen wieder rauf und du lachst dir schon wieder einen ab. Aber bei den anderen, die zulassen, kommt es nicht an. Die Emotionen gehen nicht über. Dir fehlen wie die Worte, um die Situation so wieder zum Leben zu bringen, wie du es erlebt hast. Kennt ihr das Problem? Genau. Ich habe ein ähnliches Problem. Jetzt gerade, in dem Moment. Weil wir haben nämlich als Jugend ein Spring Weekend erlebt. Das war nicht ein lustiger Moment, sondern es war ein tief geistiger Moment. Wo etwas in uns passiert ist, in unserer Jugend, wo wir, 72 Leute sind wir, glaube ich, insgesamt, miteinander für 4 Tage auf Davos gegangen sind, wo einfach der Wunsch von uns Jungen da war, zum Gott neu zu erleben, neu kennenzulernen, tiefer mit ihm Beziehung zu pflegen. Und ihr seid jetzt eben die Zuhörer, wo ich probiere, den Moment wieder zum Leben zu bringen, euch das zu erzählen, was dort passiert ist. Und mir fehlen die Worte, um das wieder so euch zu bringen. Wenn ich schon nur an den Moment wieder zurückdenke, vom Spring Weekend, was Gott dort alles Geniales gemacht hat, kommt in mir Freude auf, kommt in mir Hoffnung auf, kommt in mir Zuversicht auf für die Zukunft von dieser Gemeinde. Hey, wenn das die Jungen sind von unserer Gemeinde, dann kommt das gut. Und trotzdem möchte ich so probieren, heute Morgen, um euch ein bisschen Anteil halen, was wir erlebt haben im Spring Weekend. Weil ich weiss, es hat ganz treue Beter in diesem Raum, die für diesen Moment gebetet haben. Die mit uns waren, vielleicht nicht persönlich in Person, aber im Geist bei uns waren und für die Jugend von dieser Gemeinde gebetet haben. Und hey, das ist euch ein Lohn, ein gewisses Mass, dass ich euch jetzt auch erzählen darf, was mit uns passiert ist. Wir hatten in dieser Zeit 6 Gottesdienste gehabt, nicht etwa ziemlich genau 6 Gottesdienste. Und an einem von diesen Gottesdiensten am Sonntagabend ist etwas mega Spezielles passiert. Nämlich der Gottesdienst war schon lange fertig, 1,5 Stunden war es. Und ich habe dann so gesagt, ja, eigentlich sind wir jetzt am Ende von dem Gottesdienst, es war am Sonntagabend. Und wer möchte, darf gerne gehen und kann gerne etwas anderes machen, können Spiele spielen, was auch immer. Und keiner hat sich bewegt. Alle wollten einfach in dieser Gegenwart bleiben, die wir dort gerade erlebt haben von Gott. Das war ein tiefer, geistiger Hunger in unseren Jungen spürbar über diese Zeit. Und es war nachher so ein Moment, wo gar niemand mehr die Leitung hatte, von was gerade passiert ist, außer Gott. Und alle haben es gespürt, jetzt leitet Gott gerade den Moment. Es ist noch lang gegangen bis um 1 Uhr in die Nacht. Wir haben jetzt gerade vorher in dem Lied gesungen, wir wollen nicht mehr zu deiner Gegenwart aus. Tag und Nacht wollen wir dort bleiben. Das ist das, was wir erlebt haben. Ein tiefer Hunger von unseren jungen Leuten. Und ich möchte auch, dass ihr den Stolz empfinden auf unsere Gemeinde. Dass ihr auch die hoffnungsvolle Zukunft schauen dürft. Ab diesen genialen jungen Menschen, die wir haben dürfen. Das ist ein Privileg, ist euch das klar? Dass das nicht jede Gemeinde hat. Junge Leute, die voller Feuer sind für Jesus. Das ist ein riesiges Geschenk. Wir haben auch jemanden gehabt, der an diesem Wochenende zum ersten Mal eine richtig fixe Entscheidung für Jesus getroffen hat. So ein genialer Moment gewesen. Und hey, mir fehlen die Worte, ich kann die Emotionen gar nicht überbringen. Aber irgendwie soll das jetzt für euch auch ein gewisses Mal lohnen. Ihr solltet euch auch mitfreuen dürfen, weil das ist ein Teil von dieser Gemeinde. Das war unser Wochenende gewesen. Und Dunja und ich mit Family sind am Samstag, Montagabend heimgekommen von dem Spring Weekend, sehr, sehr auspowert, ausgelaugt und gleichzeitig auch mit der tiefen Zufriedenheit und Freude ab dem, was wir dürfen teil sein. Und dann am Dienstag, weil ganz ehrlich, weiter als bis Montagabend haben wir nicht gedacht, das war irgendwie gerade unsere Kapazität gewesen. Wir haben uns gar nicht können überlegen, was kommt nächste Woche. Am Dienstag machen wir einen Kühlschrank auf und stellen fest, der ist leer. Wir machen die Vorratschaft auf, da hat es nichts drin, okay, wir müssen jetzt einkaufen. Und dann haben wir ein paar taktische Fehler gemacht. Wir sind nämlich ohne Plan, ohne Einkaufsliste und hungrig in die Coop gelaufen, einkaufen. Und ihr alle wisst, das sind Anzeichen für katastrophale Einkäufe. Das sind so die Lust-Einkäufe, oder? Wo du dann einfach durch die Regale läufst und all das nimmst, was du gerade noch so hast wollen, wo du gerade so tiefe Lust drin hast, wo überhaupt planlos sind. Und du kommst dann daheim an und fragst dich, wieso genau haben wir das gekauft? Das brauchen wir ja gar nicht. Und das, was wir brauchen, haben wir nicht, oder? Ihr kennt die Einkäufe. Und das ist genau so, wie es bei uns gegangen ist. Wir sind mit dem Einkaufswagen in den Coop gegangen und wir kennen ja den Coop nicht, kennen Produkte vom Coop nicht, wir sind kleine Mikrokinder. Auf jeden Fall laufen wir in den Coop und machen genau das. Machen Slalom durch die Regale und fangen einfach mal an, Zeugs in unseren Wagen reinladen, was man halt gerade so braucht. Und nach einer Weile stellen wir fest, hey, wir könnten ja eigentlich auch Aktionen nehmen. Weil wenn du sowieso schon keinen Plan hast, kannst du wenigstens dort noch ein Geld sparen. Und wir sagen zu einem, hey, look, das ist eine Aktion. Ja, ja, gut, dann nehmen wir es. Und fangen an, Aktionen bei uns in Einkaufswagen zu tun. Und nach einer Weile entwickelt das eine ganz starke Dynamik. Was wir am Anfang einfach noch genommen haben, was wir gerade wollen, ist nach einer Weile irgendwie nur noch Aktion okay gewesen. Wir haben nur noch Aktionssachen dürfen bei uns in Einkaufswagen tun. Wir sind dann so an einer Truhe vorbeigekommen, wo die eine Hälfte aktuell war und die andere Aktion. Das ist ja so fies, hä? Und ich, in meiner Welt, gerade am Aktion einkaufen, greife zum Aktuell und tue die Wurst hin. Und tue ich sage, hey, halt, stopp, das ist aktuell gewesen, nicht Aktion. Die Wurst wieder zurück, es geht nur Aktion. Und so sind wir nachher auch an Kasse mit einem wirklichen Berg voll Zeugs, wo wir die Hälfte vielleicht gebraucht haben, die anderen eigentlich nicht so wirklich, haben wir angefangen, aufs Laufband rauszubiegen. Und das ist ja nachher so ein bisschen, da wird es dir so ein bisschen mulmig. Du siehst all die Ware, die du da hast und du denkst, ui, was kostet das? Und dann fängt die Kassiererin an, die Sachen zu scannen, oder? Und du siehst ja dort im Kopf hat es so einen Bildschirm, wo es dir immer das Total ausrechnet. Und ich habe dann festgestellt, das hat einerseits das Total und andererseits hat es auch das gelbe Fensterchen, wo dir fortlaufend ausrechnet, wie viel du so eben gerade am Sparen bist. Es rechnet dir aus, habt ihr das schon gesehen im Coop? Hat es ein gelbes Fensterfeldchen, wo dir fortlaufend zeigt, wie viel du gerade am Sparen bist. Und ich habe das Feld entdeckt und weil wir natürlich nur Aktionen eingekauft haben, ist die Zahl gross und grösser geworden. Ich sage euch, mein innerer Schwab hat sich gefreut. Ich habe einen inneren Schwab, habe ich in dem Moment festgestellt, der sich ganz fest gefreut hat, ab dem gelben Fenster, das immer grösser und grösser geworden ist. Und dann ist der beste Moment gekommen. Dunja hat nämlich in so einem Heftchen noch einen 10% Vorteilscoupon gefunden. Und nachdem wir alles eingescannt haben und die Zahl für mein Gefühl schon relativ gross war, nehmen wir noch den 10% Coupon für und die Kassiererin scannt das und es macht einfach gefühlt die gelbe Zahl explodiert, für mein Gefühl, oder? Der Jackpot, genau so hat es sich angefühlt. Wie zu Las Vegas, wenn du da am Hebel ziehst und es macht bring, ring, ring, so war das Gefühl mit dem 10% Coupon. Und ganz anders, also wir haben dort überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt wegen unserem Einkauf, sondern wir haben uns einfach gefreut ab all dem Geld, das wir jetzt gerade gespart haben. Und wir haben nachher unsere ganzen Jenga-Künste angewandt und unsere Einkäufe irgendwie auf den Kinderwagen draufgebiegen und sind heimgegangen und haben noch während dem ganzen Heimweg einfach Freude gehabt ab all dem Geld, das wir jetzt gespart haben. Und haben den Moment nochmal durcherlebt von dem 10% Vorteilscoupon. Und ich glaube, die Geschichte hat ganz viel mit dem heutigen Predigtsthema zu tun. Wo heisst klarer Vorteil. Und ich glaube, es ist ein klarer Vorteil, wenn wir grosszügig leben. Wie der 10% Coupon funktioniert, Grosszügigkeit. Du hast zwar unterm Strich am Schluss weniger rein mathematisch betrachtet, aber es ist trotzdem ein ganz guter Vorteil für dich und dein Leben. Und das soll es heute Morgen gehen in dieser Predigt. Klarer Vorteil. Grosszügigkeit ist ein klarer Vorteil für uns. Bevor dass wir jetzt die Prinzipien, ich habe drei Prinzipien für euch heute Morgen parat, bevor dass wir die miteinander auspacken, möchte ich jetzt noch mal beten für eine Haltung von der Offenheit, dass wir offene Herzen haben. Ich weiss, das ist Thema Geld, das ist nicht für alle einfach und es ist irgendwie auch in der Schweiz, macht man das ja eigentlich nicht, über Geld reden, oder? Wir haben gesagt, hey, heute Morgen in dieser Serie Abenteuer Geld, wenn wir das bewusst machen. Und ich möchte jetzt beten, dass doch Gott das kann brauchen, dass er etwas macht in unserem Herzen und dass sein Wille schlussendlich geschieht in diesem Gottesdienst. Ist das gut? Ja, Herr Jesus, wir legen dir jetzt wirklich den Gottesdienst nochmal an. ganz speziell das Thema Geld. Du siehst, wo das schon ja, Empfindlichkeiten berührt, wo das etwas tut. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen mit dem Heiligen Geist kommst, wo der Tröster ist. Dass du schenkst, dass dort einfach auch die Veränderungen passieren heute Morgen, dass du das Thema nimmst und dass du etwas tust in unserem Leben. Wir möchten dich einladen in den Gottesdienst. Brauchst du mich als dein Werkzeug? Das ist ein Wunder, dass du immer wieder Menschen brauchst in deinem Plan. Ich bitte dich, dass du das heute Morgen orchestrierst, wie nur du das machen kannst. Dass du Antworten gibst auf Fragen und dass du Herzen berührst und dass wir alle irgendwie dürfen dich berühren, begegnen, dass wir dürfen verändert werden heute Morgen. Das ist mein Gebet. Amen. Amen. Wir möchten miteinander die erste Bibelstelle anschauen, wo das erste Prinzip darf klar daraus werden. Und zwar steht der Text im 1. Mose 4, 1 bis 5. Und das ist die erste, allererste Bibelstelle, wo jemand etwas gibt, wo ein Mensch grosszügig ist oder etwas, was er hat, weggeht. Und ich glaube, so erste Momente haben immer auch ein gewisses Maß an Signifikanz. Ich glaube, Gott nimmt so einen Moment und tut gewisse Grundregeln bei so ersten Moment klar machen, uns klar zeigen. Und ich glaube, das ist genau so ein Moment, wo Gott im Gehen innen ein paar Sachen klar macht. Ich tue euch jetzt mal den Text vorlesen aus 1. Mose 4, 1 bis 5 und ihr könnt mitlesen. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, Gewinn. Schon nur lustig, was für einen Namen der Mensch hat, der zum ersten Verlust von einem Leben geführt hat, ist der Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Das ist der Bibeltext vom ersten Gehen. Und ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, aber in mir kommt dann da schon mal noch die Frage: Hey Gott, was ist da los? Wieso nimmst du am Abel sein Opfer an und am Kain sein verwirfst? Und wir alle wissen, was aus dem daraus resultiert ist. Der Kain hat aus dieser Eifersucht, aus dem Zorn, aus seinem Bruder erschlagen auf dem Feld. Das ist das Resultat vom ersten Gehen, vom ersten Opfer. Und man fragt sich, hey, aber Herr, was ist dein Problem? Tust du einfach kein Vegetarier segnen? Willst du einfach Fleisch? Bist du ein Fleischesser und hast nicht Freude an Korn? Ist die Art und Weise vom Opfer ein Problem? Ich könnte das verstehen, ich hätte auch lieber Fleisch als Korn. Ist das der Grund, wieso dass Gott den Abel segnet und am Kain sein Opfer nicht anschaut? Und Spass beiseite natürlich, ich glaube nicht, dass es Gott um die Art und Weise oder um das Opfer selber geht, sondern Gott schaut nicht auf die Hand, sondern Gott schaut aufs Herz vom Geber. Und wenn man die Bibelstelle genauer anschaut, stellt man sehr, sehr schnell fest, dass der Kain und der Abel ganz andere Herangehensweise hatten an ihr Gehen. Und das sind, im ersten Moment fällt das gar nicht auf, aber wenn man nachher genauer her schaut, wird ein krasser Unterschied zwischen diesen zwei Gebern klar. Und wir möchten nochmal ganz speziell die Verse 3 und 4 anschauen. Und dort steht nämlich, dass Kain eines Tages etwas von dem Ertrag seines Feldes brachte. Also der Kain bringt einfach etwas. Man bekommt so das Gefühl, ja, der Kain hat seine Ernte eingefahren, der Feldarbeiter hat da verschiedene Felder. Und nach der Ernte geht er her und schaut, ich habe relativ viel Kümmel. Kümmel habe ich selber nicht so gerne, das kann ich ja opfern. Und bringt nachher einfach etwas Gott dar. Ganz anders der Abel. Das wird klar, man sieht es nicht so gut, ich habe das probiert, rot zu hinterlegen, die entscheidenden Wörter. Und der Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Also der Abel hat sich Gedanken gemacht, hat geplant, hat bewusste Entscheidung getroffen, hat etwas ausgewählt für Gott. Und noch viel wichtiger, er schlachtete einige von den ersten Lämmern. Für Abel war klar, hey, wenn es Ertrag gibt, das Erste ist für Gott. Ich bringe ihm das beste Fleisch. Das, was Fett noch dran hat. Und alle Griller wissen, dass das beste Fleisch ist, das noch ein bisschen Fett dran hat. Und das bringt der Gott, das Erste und das Beste. Und in dem Sinne wird es klar für mich, wieso dass Gott am Abel sein Opfer schaut und sagt, das ist mir wohlgefällig. Der Abel hat nicht einfach etwas gebracht von seinem Überfluss, sondern der Abel ist bewusst hergegangen, hat etwas ausgewählt, hat sein Erste und sein Beste gebracht. Im Vertrauen darauf, dass wenn er die ersten Lämmer von seiner Herde weggibt, dass dann schon noch mehr werden kommen. Er hat die Gewissheit nicht gehabt. Hätte ja können sein, dass der Rest nur noch Fehlgeburten sind und dass er nachher keinen Ertrag hat. Aber der Abel hat gesagt, das ist mir wichtig. Ich will mit meinem Gehen, mit meinem Tun, das ich hier opfere, Gott ehren. Es geht mir um eine Ehrhaltung, um eine Ehrbezeugung Gott gegenüber. Ich will nicht einfach irgendetwas bringen, sondern ich will Gott ehren mit meinem Ersten und meinem Besten. Und der Kain hat etwas gebracht. Und da wird für mich so klar, dass es Gott beim Gehen primär um dein Herz geht und nicht um deine Hand. Gott ist es nicht so dermaßen wichtig, was genau du bringst, sondern wie du bringst. Gott schaut auf deine Einstellung, auf deine Haltung bei der Grosszügigkeit. Er schaut nicht auf die Summe in deiner Hand. Und Jesus macht das klar, wenn er zum Zehnten geht, die Pharisäer ein bisschen herausfordert. Dass es ihm ums Herz geht und nicht um die Hand. Du kannst nämlich alles richtig machen. Du kannst richtig grosszügig leben, du kannst richtig geben. Und trotzdem ist es falsch, wenn dein Herz falsch ist. Und er zeigt das bei den Pharisäern in Matthäus 23,23. Hat es so eine Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern, wo er sagt, der Pharisäer, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Müsst euch das mal vorstellen. Die Pharisäer waren so exakt in dem, was sie mit der Hand geben, dass sie sogar bei den Küchenkräutern, das, was vorne aussen wächst, sind Blättchen zählen. Und jedes zehnte Blättchen, das gewachsen ist als Ertrag, haben sie abgeschnitten und Gott gegeben. So korrekt sind sie unterwegs gewesen, die Pharisäer. Also mit der Hand hat es komplett gestimmt, was die Pharisäer gemacht haben. Was sie gegeben haben, ist perfekt, makellos. Sogar für unser Verhältnis, für unser Verständnis jenseits von gut und bös korrekt gewesen. Und trotzdem ist es falsch gewesen. Weil Gott sagt, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Ja, ihr Pharisäer sind super, wenn es darum geht, mit der Hand zu geben, aber euer Herz ist falsch. Und das ist genau das Gleiche bei Kain und Abel. Gott hat nicht auf das geschaut, was sie gebracht haben, sondern hat aufs Herz geschaut. Und darum möchte ich das erste Prinzip vom Ersten nennen. Das Prinzip vom Ersten. Wenn wir grosszügig sind, wenn wir geben, dann bringen wir unser Bestes und unser Erstes. Weil das ehrt Gott. Gott möchte nicht unseren Überfluss, möchte nicht unser Überbleibsel, möchte nicht einfach etwas, was wir halt noch so haben. Am Ende vom Monat liegt halt noch etwas auf dem Konto um und das ist ja dann schon gut für Gott. Sondern Gott möchte dein Erstes und dein Bestes. Und das hat einen Grund. Weil er hat dir auch sein Erstes und Bestes gegeben. Gott hat dir seinen Erstgeborenen gegeben. Der beste Mensch, der je auf dieser Welt gewandelt ist, ist hingegeben worden für dich und mich. Jesus Christus ist Gottes Zehnte, wenn du so willst, an uns. Um uns zu zeigen, wie man genau grosszügig ist. Man gibt nicht Überbleibsel, man gibt nicht irgendetwas, sondern man gibt das Erste und das Beste. Und darum ist Gott auch nicht an deinen Überbleibsel interessiert, sondern er möchte auch dein Erste und Beste. Das ist Gott gefällig. Und so kannst du in deinem Gehen mit deinem Herz Gott loben, ehren und preisen, indem du ihn ehrst mit dem Besten, das du bringen kannst. Und das war bis jetzt relativ theoretisch, das Prinzip vom Ersten. Ich möchte es einfach vielleicht ein bisschen praktischer machen, dass ihr euch auch ein bisschen vorstellen könnt, was ich denn genau meine, wie das im Alltag aussehen könnte. Du und ich haben das so gemacht. Wir haben wie der Abel bewusst am Anfang gewählt. Wir haben ausgewählt, wie viel das wir möchten geben. Unsere Grosszügigkeit ist kein Produkt vom Zufall. Es ist nicht einfach etwas am Ende des Monats, sondern wir haben bewusst etwas ausgewählt. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass es das Erste und das Beste ist. Das bedeutet für uns, in unserem Kontext, so wie wir Gott ehren, mit unserem Geben, ist das, dass wenn der Lohn reinkommt, ist unser Zehnte der erste Dauerauftrag, der rausgeht. Gerade wenn wir etwas bekommen, möchten wir am Anfang mal schon klar machen, wem das wir die Ehre geben für den Lohn. Darum probieren wir nicht religiös, nicht wie die Pharisäer, die danach gehen, komplett abschneiden, sondern einfach als Grundhaltung möchten wir mit unserem Geben Gott ehren. Darum geben wir, wenn es reinkommt, ihm das Erste und das Beste. Ich möchte euch ermutigen, findet Weg, um das auch so zu machen in eurem Leben. Tönt eure Grosszügigkeit nicht das Produkt vom Zufall sein. Tönt nicht einfach irgendetwas geben und gebt Erst und Best. Das sieht für dich vielleicht ganz anders aus als für Tunja und mich. Ich kenne zum Beispiel Leute, für die ist ein Dauerauftrag keine Möglichkeit. Weil das ist viel zu wenig bewusst. Ich kenne Leute, die gehen jeden Sonntag schnell Bar abheben, wenn sie in die Kirche kommen, und legen bewusst in den Opferstock das Bargeld reinlegen. Weil dann sagen sie, so kann ich in dem Moment Gott ehren. So kann ich ihm den Dank und den Preis und den Lob aussprechen für alles, was ich habe. Und für sie funktioniert es so. Mein Ding, das ich dir heute Morgen weitergeben möchte, ist, hey, wende das Prinzip vom Ersten an und finde Weg, wie du das kannst leben. Dass es für dich stimmt, dass dein Herz stimmt und nicht deine Hand. Das ist das Prinzip vom Ersten. Jetzt, das nächste Prinzip habe ich das Prinzip vom Jetzt genannt. Ich habe vor einer Weile mal eine Studie gelesen. Und die Studie habe ich sehr, sehr, sehr interessant gefunden. Vor allem in den Konklusionen, die aus dieser Studie daraus herausgekommen sind. Und ich habe gefunden, hey, wir könnten die Studie heute Morgen auch machen für uns selber, mal mitmachen. Und zwar war es eine Umfrage, wo sie auf die Straße gegangen sind und die Leute gefragt haben, wie viel verdienst du? Also wir machen doch jetzt die Studie. Frag mal links und rechts, wie viel verdienst du? Und dann tun wir mal gegenseitig austauschen, wie viel ihr so verdient. He? Das ist natürlich ein Witz, das müsst ihr jetzt nicht wirklich machen. Das ist die erste Frage, die sie den Leuten auf der Straße gestellt haben. Hey, wie viel verdienst du eigentlich? Und die zweite Frage, die sie nachher gestellt haben, war, und wie viel mehr müsstest du haben, dass du zufrieden bist? Und das, meine lieben Leute, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Stell dir diese Frage jetzt mal für dich persönlich. Ich sehe meinen Lohn, dass du hast vielleicht die Zahl jetzt vor Augen. Und jetzt stell dir mal vor, wie viel mehr müsste es sein, dass du zufrieden bist. Und die Studie hat so ergeben, dass so ein der Durchschnitt durch alle Befragten, die sie gefragt haben, dass der Durchschnitt, was die Leute das Gefühl haben, sie müssten mehr haben, so ca. 10% ist. Viele Leute haben das Gefühl, dass wenn sie nur 10% mehr hätten, von was sie jetzt hätten, dann wären sie zufrieden und dann würde es stimmen für sie. Dann würde ihre Arbeit entsprechend entlöhnt werden. Also wir haben ganz, ganz, ganz viele Leute, die das Gefühl haben, sie sind eigentlich unter ihrem Wert verkauft. Und was noch interessanter ist, dass je mehr das die Leute verdient haben, desto mehr haben sie das Gefühl gehabt, brauchen sie, um zufrieden zu sein. Und nicht nur absolut, weil das würde ja rechnerisch Sinn machen, oder? Wenn du einen grösseren Start hast und 10% dazu tust, ist das mehr als wenn du einen weniger, tieferen Startpunkt hast, sondern auch prozentuell. Je mehr Leute verdient haben, desto mehr haben sie das Gefühl gehabt, bräuchten sie prozentual, um zufrieden sein mit ihrem Lohn. Und ich möchte euch heute Morgen ganz eine ähnliche, verwandte Frage stellen, wo ein bisschen mehr mit unserem Thema zu tun hat. Wie viel mehr müsstest du verdienen, dass du anfangen grosszügig zu sein? Und ich glaube, das geht genau in die gleiche Sparte rein. Und ich muss euch gar nicht die wissenschaftlichen Daten von dieser Studie präsentieren, dass wir alle wissen, ja, das hat Wahrheit dort drin. Wir alle kennen das, dass wir eigentlich gerne mehr hätten. Und dass wir das Gefühl haben, wenn es dann mehr wäre, dann könnten wir ja dann. Vielleicht kennst du den Dialog in dir, hey, nach der nächsten Lohnerhöhung, wenn ich dann meine Lohnerhöhung bekommen habe, Ende Jahr, wenn der Chef kommt und sagt, jetzt gibt es eine Lohnerhöhung, ab dann kann ich dann grosszügig sein, weil dann langt es ja. Und vielleicht denkst du dir auch, hey, wenn ich dann mein Haus abzahlt habe, wenn ich dann schuldenfrei bin, dann bin ich dann grosszügig mit anderen. Zuerst muss ich ja für meine eigenen Schulden schauen, zuerst muss ich meine Hypothek komplett abbezahlt haben. Und ab dann habe ich dann die Möglichkeit, zum grosszügig zu sein. Wenn meine Kinder nicht mehr in der Schule sind, wenn die dann selbstständig ausgeflogen sind, dann habe ich ja dann mehr und ab dann kann ich ja dann grosszügig sein. Kennt ihr so Gedanken? Ich kenne sie persönlich sehr, sehr gut und ich merke, dass etwas tief in mir innen immer wieder mal eines dieser Lüge Glauben will schenken. Dass wenn du mehr hast, dann könntest. Dass wenn du mehr hast, dann wärst du zufrieden. Und ich glaube, das Prinzip vom Jetzt besagt, dass Grosszügigkeit nichts mit deinen Umständen zu tun hat. Deine Umstände dürfen und sollen nicht deine Grosszügigkeit definieren. Weißt du, sonst wirst du nie anfangen, grosszügig zu sein, wenn du nicht jetzt, da wo du bist, mit den Möglichkeiten, die du hast, lernst, grosszügig zu sein, dann garantiere ich dir schon fast, dass auch wenn die nächste Lohnerhöhung kommt, auch wenn du deine Hypothek abzahlt hast und auch wenn deine Kinder ausgezogen sind und du die Räume kannst vermieten, was weiss ich denn Geier alles, was du dir vielleicht denkst. Wenn du das nicht jetzt schaffst, wirst du es auch dann nicht schaffen. Weil Grosszügigkeit hat nichts mit Umständen zu tun, sondern das ist eine Einstellungssache. Das ist ein Prinzip, das sagt, ich bin jetzt grosszügig. Mit dem, was ich jetzt habe, in meiner Situation. Und das ist ja nicht etwas, was ich mir einfach zu den Fingern ausgesogen habe, um euch heute Morgen weiterzugeben. Sondern Paulus macht das klar. Wo er zu einer Kirche redet, die mit Grosszügigkeit ein Problem hat, nämlich die Korinther. Und das Lustige an dieser Situation ist ja, dass der größere Kontext ist folgender. Sie sind im Moment eine Sammlung am Machen für die Armen in Jerusalem. Es hat Hungersnöte in Jerusalem und die Christen in Jerusalem haben nichts mehr zu essen. Also es geht um Leben und Tod. Und Korinth, müsst ihr wissen, ist eine extrem reiche, reiche, reiche Stadt. Das sind die Bonzen. Das sind, wenn du so willst, die Schweizer von dazumal. Das sind die, die einfach auf dem Geld hocken. Weil die haben durch topografische Situationen einen Schlüsselpunkt können in Handelsrouten. Also sie haben einen Landweg gebaut, ganz, ganz clever, um die Schiffe, die sonst ganz weit draussen rum hatten, müssen schnell 1,5 Kilometer über Land schieben. Und durch das haben die Händler extrem viel Zeit und Geld und vor allem auch Risiken gespart. Und das haben sich Korinther teuer zahlen. Also, ihr müsst euch vorstellen, zu dieser Zeit war die zweitgrößte Stadt Korinth nach Rom. Denen ist es sacke gut gegangen, finanziell. Die sind gewachsen, die haben finanziellen Boom gehabt. Also, ihre Situation war Reichtum noch und nöcher. Und der Paulus sagt denen Korinther, die anfangen zu sammeln, haben sie aber nicht fertig gezogen haben. Die haben es nicht durchgezogen. Die haben dann irgendwann mal gefunden, grosszügig war so anstrengend, grosszügig war so mühsam, wir würden lieber jetzt nicht mehr weiter sammeln. Wir haben es ja dreimal gesagt im Gottesdienst, das ist schon gut. Und der Paulus sagt dieser Gemeinde Folgendes. Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Und jetzt müsst ihr wissen, Mazedonien, ganz im Gegensatz zu Korinth, sehr, sehr arme Region. Das sind Menschen, die nicht viel hatten, die tägliche Sorgen, finanzielle Sorgen gekannt haben. Also du hast dort einerseits die ganz Reichen, die Probleme haben mit Grosszügig sein, und du hast auf der anderen Seite die Mazedonier, die wirklich mausarme Leute sind. Und der Paulus sagt Folgendes. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten. Also nicht nur finanziell, sondern auch glaubensmäßig sind die vor ganz vielen Herausforderungen gewesen. Und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenkten sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn, danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Du hast da einerseits Leute, die extrem reich sind und Grosszügigkeit nicht auf die Reihe kriegen. Und du hast andererseits Leute, die in Armut leben und die darum bitten, um das Privileg, dürfen grosszügig zu sein. Die haben gehört, hey, irgendwo läuft da eine Sammlung. Können wir bitte auch mitmachen? Und die Übersetzung ist nicht ganz korrekt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es steht da in diesem Text und trotz ihrer Armut. Kannst du noch mal eins zurückgehen? Genau. Sie haben trotz ihrer grossen Armut reichlich für andere gegeben. Und das ist eigentlich nicht der Geist, wo der Paulus da, wenn ich jetzt weiterhin Petrus sage, dann wisst ihr automatisch, ich meine den Paulus. Der Paulus schreibt da nicht trotz ihrer Armut, sondern der Paulus schreibt eigentlich, in ihrer Armut, in dieser Situation, hat Grosszügigkeit daraus resultiert. Also Paulus tut das nicht als Kontrast darstellen. Es ist nicht trotz der Armut grosszügig, sondern in der Armut, in ihrer Situation, in ihrem Jetzt, haben sie sich entschieden, grosszügig zu sein und haben Freude ab dem empfunden. Und das ist das, was das Prinzip vom Jetzt besagt. Wart nicht auf eines Tages wenn, sondern bis jetzt in deiner Situation, in deinen Umständen grosszügig. Jetzt möchte ich noch zum letzten Prinzip kommen. Das Prinzip ist ein sehr generelles. Es ist eigentlich, wenn du so willst, eine Zusammenfassung von unserer Predigtserie und von den Prinzipien, die wir heute Morgen zusammen angeschaut haben. Nämlich, es ist die Erkenntnis, die Tatsache, dass Glauben und Geld nicht separierbar ist. Du kannst dein persönliches Glaubensleben nicht von deinen Finanzen koppeln. Das geht nicht. Geld und Glauben hängt zusammen. Und das wird ganz, ganz klar, wenn du Jesus-Geschichten liest, wie er mit Menschen über das ewige Leben redet. Jesus koppelt Geld und Nachfolge finanziell. Zum Beispiel der reiche Jüngling kommt zu ihm und sagt, Herr, was muss ich tun, um ihn zum ewigen Leben zu finden? Und Jesus sagt ihm zuerst mal, befolge alle Gebote. Und der reiche Jüngling sagt, das mache ich. Ich gebe mir wirklich Mühe, das ist meine Einstellung. Ich will die Gebote halten. Jesus sieht das, bekommt den Jüngling lieb und sagt, gib all deinen Besitz auf, was du hast, verkauf, gib es den Armen und folge mir nach. Ewiges Leben, eins zu eins, verbunden mit Geld. Geld und Glauben ist bei Jesus ein Ding. Das ist nicht zwei separate Welten. Ich habe mich noch nie in einem Aufruf wiedergefunden, wo jemand gesagt hat, hey, wer will Jesus nachfolgen? Wir haben dort hinten einen Kübel. Schmeiß dein Geld, deinen Autoschlüssel dort rein, gib alles, was du hast in den Kübel, dann kommst du zu mir und ich sage dir, wie du kannst Jesus nachfolgen. Jesus macht das. Er koppelt die zwei Sachen zusammen und er ist noch ganz, ganz viel klarer, wenn es um Geld geht. Er sagt in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Also klarer als das kannst du nicht mehr haben von Jesus höchstpersönlich. Schaut, liebe Leute, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr mir nachfolgt, dann sind ihr wie der Petrus, der sein Einkommen herschmeißt und mir nachfolgt. Ihr könnt mir nicht sagen, ihr glaubt an mich, aber du siehst es nicht in deinen Finanzen. Zwei Verse vorher bringt es auf den Punkt im Vers 21. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Ich tue es jetzt mal auf Neudeutsch übersetzen. Du könntest auch sagen, zeig mir deine Kreditkartenabrechnung. Und ich sage dir, was dir wichtig ist. Zeig mir deinen Kontoauszug. Zeig mir, wo dein Geld hergeht. Und ich sage dir, wo dein Herz ist. Dort, wo dein Schatz hergeht, dort ist dein Herz. Das ist dir wichtig. Und jetzt vielleicht ganz, ganz hart ausgedrückt. Wenn dein Glaube sich nicht in deinen Finanzen auswirkt, ich weiss gar nicht, wie ich den Satz fertig mache, ohne zu krass zu sein. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Ich glaube, ihr habt gespürt, um was es geht heute Morgen. Dass Jesus Geld und Glauben nicht trennt, sondern zusammentut. Und dass Jesus sagt, hey, wenn du sagst, du glaubst, ich sehe aber weder in deinen Ressourcen, noch in deiner Zeit, noch in deiner Leidenschaft irgendetwas, wo das widerspiegelt. Wo ist denn dein Glaube wirklich? Und das kann man jetzt mega negativ nehmen. Oder, ja, ich darf kein Geld mehr haben und Geld ist schlecht und rührt den Schatz weg etc. Das ist nicht, was ich sagen will, sondern du kannst den Bibelvers auch sehr, sehr schön machen lassen. Indem, dass du sagst, hey, dort, wo mein Schatz hergeht, dort wird mein Herz folgen. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht wirklich Teil dieser Gemeinde, probier mal ein bisschen einen Teil von deinem Schatz herzugeben. Und ich garantiere dir, es ist nicht mehr die Gemeinde, sondern das ist dann plötzlich meine Gemeinde. Dort, wo dein Schatz hergeht, wird dein Herz folgen. Du kannst das auch ein gewisses Mass steuern, indem du bewusst entscheidest, wo das du unterstützen willst, wo das du mittragen willst, wo du deinen Schatz herschickst. Dort geht dein Herz nach. Und hey, jetzt zusammengefasst, denkt der ein oder andere vielleicht, ja, das ist ein cleverer, den ich habe. Das ist ganz ein cleverer. Predigt da in wunderschönen Worten und mit biblischen Wahrheiten über Geld und sagt, wir sollen grosszügig sein, sagt, wir sollen zuerst geben, hat immer wieder mal vom Zehnten gegeben und von Grosszügigkeit und von jetzt und nicht erst dann. Und hey, dem geht es doch eigentlich schlussendlich nur darum, dass der Cash in diese Gemeinde hineinfließt. Und ich möchte dir von ganzem Herzen sagen, dass es mir heute Morgen nicht um das geht. Es geht mir nicht um diese Gemeinde. Klar, ich glaube an diese Gemeinde. Und klar, mein Wunsch wäre, dass wir alle diese Gemeinde unterstützen und dass wir das zu unserem Schatz machen, was wir da miteinander am Machen sind. Dass wir die Vision, die wir haben, wollen, finanziell mittragen. Klar, das ist auch so. Und ich glaube noch viel wichtiger, dass es ein riesen Vorteil ist für dich, wenn du lernst, grosszügig zu sein. Und wenn das für dich ein Problem ist, meine Glaubwürdigkeit in dem drinnen, dann gib von mir aus das Geld noch jemand anderes her. Wenn das für dich ein Problem ist, dann mach, dann löse es anders, aber fang an, das auszuleben. Weil, ich glaube, wenn wir den Zehnten geben, wenn wir grosszügig sind, sagen wir schlussendlich, und um das geht es mir heute Morgen, ich habe lieber 90% mit Gottes Segen, als 100% ohne sein Segen. Gott segnet Grosszügigkeit. Und Gott segnet deine Grosszügigkeit. In ganz vielen Versen sagt er das. Malachi 3,10. Testet mich in dem, dass wenn ihr den Zehnten in meinen Tempel bringt, in mein Haus, dann werde ich die Himmelstüren auftun und euch segnen. In dem Matthäus drin sagt Jesus auch, Gott wird euch segnen für eure Grosszügigkeit. Und um das geht es mir heute Morgen. Und noch eine letzte Erkenntnis, die ich euch weitergeben möchte, ist aus 2. Korinther 8, die Bibelstelle, die wir vorher schon mal angeschaut haben, ganz am Schluss die Einstellung von diesen Gemeinden aus Mazedonien. Die haben nämlich gecheckt, um was es geht. Die haben begriffen, dass es ein tiefes Prinzip ist und dass es nicht primär nur um eine Sammlung geht, sondern dass es darum geht, Gott zu ehren und Gott herzugeben. Und sie haben gesagt, sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenken sich geradezu selbst zuerst dem Herrn. Das ist ein Zuspruch, den ich dir heute Morgen machen möchte. Wenn du gehst, wenn du grosszügig bist, gehst du zuerst am Herrn. Und der Herr wird segnen. Und sekundär, Personen, Institutionen, Gemeinden. Du gehst zuerst am Herrn. Und das ist ein Zuspruch, den du für dich nehmen darfst, wenn du nicht 100% vielleicht einverstanden bist, was gerade passiert in der Gemeinde, was auch immer. Du gehst zuerst am Herrn. Und der Herr sieht es. Der Herr schaut nicht primär auf deine Hand, sondern auf dein Herz. Und er will das segnen. Für das möchte ich jetzt noch beten, dass der Herr irgendwie das abschließt, dass er sein Siegel drauf tut. Und dass er es Amen spricht, zu was ich probiert habe, in Wort zu fassen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit uns. Dass dein Wunsch ist, uns zu segnen. Dass du gute Pläne hast für uns. Und dass, wenn wir geben, wenn wir grosszügig sind, dass du dann willst, uns segnen. Ich danke dir, dass du zuerst das Herz schaust und dass du uns allen Möglichkeiten gibst, um grosszügig zu sein. Hilf uns, zu Menschen zu werden, die das suchen, die die Grosszügigkeit suchen, die sich entscheiden, dir das Beste zu bringen, dich zu ehren mit dem, was wir geben, und dass wir es jetzt machen und nicht eines Tages wenn. Ich danke dir. Amen.